ARD Sounds.
Die Reise der AfD jetzt zu diesem Wirtschaftskongress ist genauso naiv, wie sie dumm ist. Auf diesen Veranstaltungen tummeln sich erfahrungsgemäß russische Dienste und docken an, wollen billige Informationen. Die AfD ist, wenn man so will, also hier ein billiges Werkzeug Putins und des Kremls.
Mark Henrichmann von der CDU kritisiert die Reise einer AfD-Delegation zu einem Wirtschaftstreffen in Putins Heimatstadt St. Petersburg. Das Treffen wird überschattet von massiven ukrainischen Angriffen.
Trotz geltender Waffenruhe gab es wieder heftige Angriffe im Irankrieg. Der Iran und die USA werfen sich gegenseitig vor, zu eskalieren.
Wir schauen auch in den Libanon. Neue gegenseitige Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah zeigen, wie brüchig auch dort die Waffenruhe ist.
Und Deutschland will einen Platz im UN-Sicherheitsrat. Wie sind die Vorzeichen vor der Abstimmung heute Abend in New York? Hallo, ich bin Diane Batani aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 3. Juni um 15.30 Uhr. St. Petersburg, Russlands zweitgrößte Stadt. Dort inszeniert Machthaber Putin gerade sein internationales Wirtschaftsforum und das beginnt heute. Nur, was ihm so gar nicht gefallen dürfte, nicht die Bilder vom Auftakt des Treffens in seiner Heimatstadt gehen heute um die Welt, sondern von einer dicken, schwarzen Rauchsäule, die über St. Petersburg aufsteigt. Grund dafür ist ein massiver ukrainischer Luftangriff. Was wissen wir darüber, Diane?
Nach ukrainischen Angaben haben Langstreckendrohnen ein Ölterminal in Brand gesetzt. Auch der Marinestützpunkt Kronstadt ist demnach beschossen worden. Der Gouverneur von St. Petersburg hat gesagt, dass mehrere Infrastrukturanlagen getroffen und beschädigt worden sind. Also wahrscheinlich Energie und mutmaßlich auch Militäranlagen. Todesopfer gibt es demnach nicht. Der größte Flughafen von St. Petersburg hat für mehrere Stunden den Betrieb eingestellt. Und das eben ausgerechnet kurz vor Beginn des Wirtschaftsforums von Kremlchef Putin.
Auf Putins Wirtschaftsforum wollen wir nochmal zu sprechen kommen. Es gilt ja als eine Art Schaufenster des Kreml und seit Beginn der russischen Angriffe auf die Ukraine 2022 boykottiert der Westen die Veranstaltung. Diesmal kehren aber erstmals wieder einzelne deutsche Unternehmer zurück, aber nicht nur die.
Ja, für Aufsehen sorgt vor allem eine politische Delegation. Mehrere AfD-Abgeordnete sind nach St. Petersburg gereist und das sorgt für viel Kritik. Mehr von Sarah Beham aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Wir waren schon lange nicht mehr mit einer solch großen Delegation vor Ort. Wir glauben, es ist wirklich an der Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Das sagt Markus Frohnmeier, der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Vor wenigen Tagen hat er das Video in den sozialen Medien gepostet. Jetzt ist er mit anderen AfD-Abgeordneten in St. Petersburg beim Wirtschaftsgipfel. Vorab begründet Frohnmeier seine Reise so:
Außenpolitik muss am deutschen Interesse orientiert werden. Im deutschen Interesse ist günstige und bezahlbare Energie. Weil wir als Industrienation natürlich auch dafür sorgen müssen, dass wir in Deutschland zukünftig noch Standorte haben.
Die AfD regiert nicht, kann nichts umsetzen und will daher vor allem Signale senden. Die Regierung vor sich hertreiben, eigene diplomatische Kanäle betonen, im Blick dabei auch die Landtagswahlen im Osten im Herbst. Selbst die sonst eher russlandkritische Parteichefin Alice Weidel klingt zuletzt ähnlich.
Und ich glaube, die deutsche Bundesregierung täte gut daran, sich mit Diplomatie für einen vernünftigen, geordneten Friedensprozess einzusetzen.
Die Reise zum russischen Wirtschaftsforum hat mit Friedensprozessen nichts zu tun. Aus dem Bundestag werden Warnungen laut. Die Teilnahme der AfD sei ein Kniefall vor dem Kriegsverbrecher Putin, unpatriotisch, eigensinnig. Mark Henrichmann von der CDU ist Chef des sogenannten Parlamentarischen Kontrollgremiums, das die Geheimdienste überwacht. In dieses Gremium wurde kein AfD-Politiker gewählt, aus Sicherheitsgründen. Henrichmann sieht auch die AfD-Reise als sicherheitspolitisch hochriskant an.
Die Reise der AfD jetzt zu diesem Wirtschaftskongress ist genauso naiv, wie sie dumm ist. Auf diesen Veranstaltungen tummeln sich erfahrungsgemäß russische Dienste und docken an, wollen billige Informationen. Und umgekehrt geht es dafür auch, Werkzeuge zu suchen für Desinformation in Deutschland und Europa. Die AfD ist, wenn man so will, also hier ein billiges Werkzeug Putins und des Kremls.
Aus Russland, da sind sich Sicherheitsexperten einig, komme derzeit niemand unbeobachtet zurück. Politikwissenschaftler wie Wolfgang Schröder sehen in der AfD-Reise eine Strategie. Die Geschlossenheit des Westens weiche auf gegen Putin, der keinem Waffenstillstand zustimmt und weiter die Ukraine bombardiert. Das Ziel daher, Spaltung.
Das ist die Strategie Putins, das ist auch die Strategie der AfD. Und insofern ist das verwerflich, was dort im Sinne der Bundesrepublik stattfindet. Und es ist eigentlich schade, dass der Bundestag diese Reise finanziert und diesen Auftritt möglich macht.
Denn die Reise der AfD-Delegation nach St. Petersburg wird vom Bundestag wie jede Dienstreise behandelt. Und die zahlt am Ende, zumindest in Teilen, der Steuerzahler.
Die ukrainischen Angriffe in St. Petersburg sind sicherlich auch Thema bei der NATO. Gut möglich, dass NATO-Generalsekretär Rutte sie zur Sprache bringt. Der ist nämlich gerade in Kiew zu Besuch. Was wissen wir dazu?
Ehrlich gesagt ist vorab nicht so viel bekannt, denn das genaue Programm für den Ukraine-Besuch hat die NATO aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht. Rutte ist in Begleitung von Botschaftern der NATO-Staaten nach Kiew gereist. Ob der NATO-Chef wie in der Vergangenheit bereits häufiger auch diesmal mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammenkommt, ist unklar. Das Militärbündnis unterstützt die Ukraine ja im Krieg gegen Russland nach wie vor mit Waffenlieferungen, unter anderem über das sogenannte Pearl-Programm. Die Initiative sieht vor, dass in den USA hergestellte Munition und Waffen an die europäischen Verbündeten und Kanada verkauft werden und diese sie dann der Ukraine zur Verfügung stellen.
Wir haben heute früh schon darüber berichtet, die USA und der Iran haben sich in der vergangenen Nacht eins ihrer heftigsten Gefechte geliefert. Dabei hat es ja auch eine Attacke mit iranischen Drohnen auf den internationalen Flughafen von Kuwait gegeben.
Ja, inzwischen hat die Regierung in Kuwait mitgeteilt, dass dabei mindestens ein Mensch getötet worden ist und dass es mehr als 60 Verletzte gibt, also unter anderem Reisende und Mitarbeiter des Flughafens. Das Passagiergebäude ist demnach schwer beschädigt worden und der Flugverkehr ist zum Teil vorübergehend ausgesetzt worden. Und durch die Angriffe soll es auch Schäden an diplomatischen Vertretungen geben. Welche betroffen sind, ist aber noch nicht gesagt worden.
Und die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah gehen ja auch nach wie vor weiter.
Genau, obwohl eigentlich eine Waffenruhe zwischen den beiden Seiten gilt und obwohl israelische und libanesische Vertreter in Washington heute weiter miteinander verhandeln wollen über mögliche Lösungen für diesen Konflikt. Ralf Baudach hat in der ARD Sophie von der Tann in Tel Aviv nach der aktuellen Lage befragt.
Die Hisbollah hat weiterhin vor allen Dingen mit Drohnen angegriffen. Auch Israel greift weiterhin im Libanon an, zwar nicht in Beirut und tiefer im Land wie angedroht, aber im Süden in der Grenzregion und hat auch weitere Evakuierungsaufforderungen veröffentlicht für Orte im Libanon. Außerdem gibt es gegenseitige Drohungen, das weiter auszuweiten. Also da ist nach wie vor Eskalationspotenzial. Diese Gespräche in Washington zwischen israelischen Vertretern und Vertretern der libanesischen Regierung, die laufen parallel dazu. Und da hieß es aus Washington, es gäbe Fortschritte, aber es ist unklar, wie viel da tatsächlich erreicht werden kann, wenn man sich vor Augen führt, dass die libanesische Regierung wenig Einfluss hat auf die Hisbollah.
Unter welchen Umständen können denn die Gespräche in Washington überhaupt zu einer Befriedung der Situation beitragen?
Ja, das ist das große Fragezeichen. Einerseits haben die schon eine symbolische Bedeutung. Wenn man sich überlegt, das sind zwei verfeindete Nationen, die haben keine diplomatischen Beziehungen gehabt seit 1948. Die sitzen da jetzt zusammen am Tisch und sprechen miteinander. Das hat natürlich schon einen zumindest symbolischen Wert. Andererseits sagen besonders auch hier in Israel die Menschen, naja, praktisch an der Situation vor Ort, on the ground, wird das eigentlich nichts ändern, weil die libanesische Regierung im Prinzip kein Durchsetzungsvermögen hat. Die Menschen hier in Israel schauen vor allen Dingen auf die Verhandlungen zwischen USA und Iran. Die schauen auf Trump und die warten darauf, ob es da möglicherweise irgendwie weitergeht. Weil der Iran hat ja auch deutlich gemacht, dass ein Kriegsende im Iran unmittelbar zusammenhängt mit einem Ende des Konfliktes im Libanon.
Und in Beirut ist Vera Rudolph. Sie hat im Gespräch mit Ralf Baudach in der ARD bestätigt, dass vor allem im Süden des Libanon die Menschen immer wieder mit Angriffen rechnen müssen. Zuletzt sind dabei mehrere Menschen getötet worden. Unter ihnen sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums zwei Sanitäter.
Ja, da gehen die Kämpfe zwischen der Hisbollah und auch dem israelischen Militär weiter. Heute Morgen hat es einen Angriff auf ein Auto hier auf der Küstenstraße Richtung Sidon gegeben. Aber es gibt eben auch weiter Luftangriffe des israelischen Militärs auf die Region Nabatieh, auch auf Tyros. Es gibt Drohnenangriffe auch der Hisbollah auf israelische Militärstellungen, aber auch Drohnenangriffe des israelischen Militärs. Also die Kämpfe im Süden, die halten weiter an.
Im Süden halten die Kämpfe an und in Beirut ist die Situation volatil. Wie gehen denn die Menschen damit um?
Also natürlich war vorgestern die Anspannung hier in der Hauptstadt groß. Eben, da hatten am Morgen die Menschen in den südlichen Vororten, in den Dachje, da war ja eben die erneuten Luftangriffe angedroht worden. Die hatten eben in Panik teilweise eben ihre Wohnviertel verlassen. Da hat es lange Autoschlangen hier gegeben. Über den ganzen Tag hatten die Menschen ausgeharrt, haben sich erst ja bis in den späten Abendstunden dann erst wieder zurückgetraut, als klar war, die Angriffe kommen vorerst nicht. Jetzt wieder ein bisschen mehr Entspannung. Man muss aber auch sagen, die Menschen hier sind ja fast abgebrüht angesichts der, ja, und auch kriegsmüde angesichts der Situation und gehen jetzt auch heute wieder ihrem Alltag nach.
Wir sprachen eben schon über den Südlibanon. Dort wurden und werden Hunderttausende Menschen vertrieben. Wie und wo leben sie denn aktuell?
Also wir waren gestern hier in einer Notunterkunft. Das ist ein Sportstadion am Rande von Beirut. Da leben seit Anfang März ungefähr ja inzwischen 1.700 Menschen, rund 500 Familien in den Katakomben des Stadions in ja ganz einfachen Zelten. Manche sind zwischendrin wieder in den Süden, wollten eigentlich zurück, haben festgestellt, dass ihre Häuser teilweise vollständig zerstört worden sind und sind dann eben wieder ins Stadion zurückgekehrt.
Die Situation für die Bevölkerung beschäftigt auch Wohlfahrtsverbände. Caritas International hat nach eigenen Angaben Helfer im Süden des Libanon, also auch in Regionen nah an der Front. Wie schätzt denn Caritas die Lage vor Ort ein?
Sie sieht sie als sehr kritisch. Die katholische Hilfsorganisation beklagt, dass der Krieg 20% der libanesischen Bevölkerung, also mehr als 1 Million Menschen, zu Binnenvertriebenen gemacht habe. Demnach fehlt es an Lebensmitteln und Medikamenten und die mehr als 600 Notunterkünfte seien überfüllt.
Dann schauen wir jetzt noch nach New York zum Sitz der Vereinten Nationen. Da wird es heute spannend für Deutschland. Diane, was passiert da?
Deutschland will für die kommenden 2 Jahre nicht ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats werden, also einen Sitz haben im mächtigsten Gremium der UNO. Darüber wird heute bei der UN-Generalversammlung abgestimmt. Bevor wir auf die Abstimmung heute gucken, wollen wir einmal noch klären, warum der UN-Sicherheitsrat überhaupt wichtig ist und was seine konkreten Aufgaben sind. Das macht für uns New York-Korrespondent Jasper Ruppert.
Der Sicherheitsrat, der ist das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen. Er hat 15 Mitglieder, 5 davon haben einen ständigen Sitz. Das sind die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Und nur diese Länder haben auch ein Vetorecht. Und bei den anderen 10 Sitzen im Sicherheitsrat, da ist es etwas komplizierter. Jedes Jahr werden die Hälfte dieser Sitze neu besetzt, und zwar für eine 2-jährige Amtszeit. Bei der heutigen Wahl geht es um die Periode 2027-28 und da möchte Deutschland wieder dabei sein. Aktuell hat es keinen Sitz und um diesen Sitz zu bekommen, müssten 2/3 der fast 200 Mitgliedstaaten der UN für Deutschland stimmen. Laut der Charta der UN trägt der Sicherheitsrat, und da zitiere ich jetzt mal, die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Also was dort beschlossen wird, das gilt für alle Mitgliedsländer. Das Gremium kann Friedensmissionen entsenden, kann Sanktionen verhängen oder auch den Einsatz von militärischer Gewalt billigen. Vor allem bei internationalen Krisen und Kriegen wird also auf den Sicherheitsrat geschaut, der dann Maßnahmen ergreifen kann. Und für Länder mit einem Sitz im Sicherheitsrat heißt das konkret, man ist viel sichtbarer auf der internationalen Bühne, kann mehr Einfluss nehmen, Verantwortung übernehmen und auch seine eigenen Interessen besser vertreten.
Bei der Wahl heute geht es um 2 nicht ständige Plätze im Sicherheitsrat und Deutschland bekommt dabei Konkurrenz von Österreich und Portugal. Bundesaußenminister Wadephul ist aber zuversichtlich. Im Deutschlandfunk hat er heute schon mal deutlich gemacht, wie er Deutschlands Rolle in den UN sieht.
Wir müssen eben wieder dafür sorgen, dass der Weltsicherheitsrat und dass die Vereinten Nationen das Forum sind, wo Konflikte besprochen, gelöst und befriedet werden. Hier sind die Staaten der Welt repräsentiert. Hier haben sie alle eine Stimme und dafür wird Deutschland sich einsetzen.
Wir wollen das jetzt noch etwas vertiefen mit unserer Korrespondentin vor Ort in New York, Christina Nagel. Sie war heute im Gespräch auf NDR Info bei unserem Kollegen Sebastian Ottowitz und er hat sie gefragt, was Deutschland sich konkret davon verspricht, im Sicherheitsrat wieder mit am Tisch zu sitzen.
Na, zum einen geht es da natürlich um Renommee. Es ist das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen. Da will man zuhören, aber da will man natürlich im besten Fall auch mitmischen. Und die Bundesregierung hat immer schon gesagt, wir wollen eigentlich dafür sorgen, dass die Vereinten Nationen wieder mehr Gewicht bekommen und dass sie vor allen Dingen irgendwann mal reformiert werden. Dafür will man sich einsetzen und da hofft man natürlich, dass man unter den nicht ständigen Mitgliedern einen Konsens hinkriegt und dann einfach Druck machen kann auf die ständigen Mitgliedern, die ja auch ein Vetorecht haben, um tatsächlich doch Politik der Vereinten Nationen voranzutreiben und im besten Fall dafür zu sorgen, dass Kriege eben enden oder dass die Vereinten Nationen reformiert werden, vielleicht wieder ein bisschen schlagkräftiger werden und damit auch mehr Gewicht auf der internationalen Bühne haben.
Es geht also um mögliche Reformen bei den Vereinten Nationen. Hat der Bundesaußenminister denn konkrete Ziele formuliert für eine mögliche zweijährige Amtszeit?
Also zum einen geht es ihm in einem ersten Schritt erstmal darum, dass er sagt, gemeinsame Positionen zu entwickeln, zusammen mit eben den anderen nicht ständigen Mitgliedern, um dann eben dafür zu sorgen, dass man als Vereinte Nationen wieder tatsächlich mehr Gewicht hat. Das ist ja gerade ein bisschen unter die Räder gekommen, einfach weil die Vereinigten Staaten Donald Trump namentlich ein anderes Gremium schon selbst initiiert hat, um den Vereinten Nationen zu attestieren, dass sie eh nichts hinbekommen. Und da will man einfach wieder dafür sorgen, dass da mehr passiert. Dann will man Anwalt des Völkerrechts sein. Es geht darum, die regelbasierte Ordnung wieder nach vorne zu bringen, dem mehr Gewicht zu verleihen. Und dann eben darum, nochmal zu gucken, kann man nicht diese Vereinten Nationen, die ja sehr starr in ihrer Form sind, nicht doch reformieren? Und da wirbt man unter anderem dafür, dass man sagt, der globale Süden muss eben mehr Stimmen bekommen, mehr Stimmrecht haben. Und da hofft man natürlich im Gegenzug dafür, dass für einen solchen Einsatz dann auch der globale Süden, also die Länder des globalen Südens, am Ende auch für Deutschland stimmen und dafür sorgen, dass man diesen Sitz am Tisch auch bekommt.
Das ist also ein Argument, mit dem der Bundesaußenminister schon seit Tagen in New York Gespräche führt und eben um Stimmen für Deutschland wirbt. Ist das das Einzige, was er anbieten kann?
Natürlich geht es im Großen und Ganzen immer darum, dass man versucht klarzumachen, warum wichtig ist, dass Deutschland mit am Tisch sitzt. Und da fallen natürlich auch noch andere Argumente. Das eine Argument ist natürlich, dass Deutschland ein sehr verlässlicher Partner ist. Das heißt, die Vereinten Nationen bekommen sehr viel Geld von Deutschland und zwar auch immer pünktlich. Das wissen auch sehr viele zu schätzen, weil das natürlich Planungssicherheit bietet. Gerade wenn es zum Beispiel darum geht, humanitäre Hilfsorganisationen abzudecken. Dafür ist sowas alles wichtig. Aber es gibt auch noch andere Argumente, wo man sagt, wir haben in vielen Konflikten keine eigenen wirtschaftlichen Interessen. Das heißt, wir können als neutraler Vermittler da auch ein Stück weit fungieren. Damit wirbt man immer wieder und sagt, deshalb sind wir eigentlich genau die Richtigen, die in einem solchen Gremium einen Platz haben sollten. Wobei bei dem neutralen Vermittler eben spätestens beim Nahostkonflikt, das eben auch aufhört. Da gibt es viel Kritik daran, dass man da eben alles andere als neutral ist.
Sechsmal war Deutschland schon nicht ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Die Wahl war da nie ein großes Problem. Dieses Mal heißt die Konkurrenz um die beiden Sitze für westeuropäische Staaten Österreich und Portugal. Wie zuversichtlich ist der Bundesaußenminister, dass das Werben so erfolgreich war, dass Deutschland ja mindestens einen davon hinter sich lässt?
Der Außenminister ist da optimistisch, aber er weiß natürlich auch, dass es diesmal sehr knapp werden wird. Zum einen haben die beiden anderen Länder sehr viel früher damit begonnen, um Stimmen zu werben. Und das muss man sich so vorstellen, dass da auch so ein bisschen Kuhhandel betrieben wird. Das heißt, für die Stimme wird dann auch im Gegenzug etwas versprochen, nämlich Unterstützung zum Beispiel in anderen Gremien für das Land, was einem die Stimme gibt. Das heißt, da wird auch immer ein bisschen gehandelt. Da werden auch Sachen festgehalten. Da wird was versprochen. Da kann man dann, wenn man als Dritter sehr viel später dazu kommt, natürlich vielleicht schon mal auf den einen oder anderen treffen, der sagt, nee, sorry, ich habe meine Stimme schon anderweitig vergeben. Deshalb geht da nichts mehr. Deshalb ist es alles ein bisschen knapper, plus eben diese Kritik. Insofern kann das dieses Mal tatsächlich auch schief gehen. Auf der anderen Seite sagt Wadefuhl natürlich auch, wir sind so ein großer Geldgeber. Alle wissen, dass wir Gewicht haben, auch in der Welt auf internationalem Parkett. Also versucht man da natürlich den anderen beiden auch ein bisschen das Wasser abzugraben und sagt, das wäre doch gut. Einer von den kleineren Ländern und ein großer und das sind wir, also wählt uns doch.
Ergebnisse der Abstimmung werden für den späten Abend erwartet. Wie es ausgegangen ist, das hört ihr dann morgen bei Machtfragen. Mein Name ist Benjamin Kirsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bei mir im Studio war heute Diane Bartani aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.